Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen, die Vorpass-Boys wieder am Start. Eine neue Woche, neue Teamaufstellung oder einen neuen Vorschlag für eine Teamaufstellung bei der Lions. Das ist das Talking Point schlechthin. Big G, du hast schon dein potenzieller 15 oder 23, nee, 23 hast du schon durchgeschickt. Vielleicht willst du die Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause da erklären, wen du von 1 bis 23 aufstellst und warum. Und dann können wir es ein bisschen auseinandernehmen.
Das war aber vor dem katastrophalen Spiel gegen die Australia-New Zealand-Auswahl, ne? Die ich da aufgestellt hatte. Ich glaube bei 80% der Positionen sind mittlerweile die Leute einer Meinung, das wird auch so kommen. Es gibt aber, naja, ein, zwei Reibungspunkte, sage ich mal so.
Ja,
Also Front
lass
Row,
dich sprechen. Ja, go for it.
Gensch, Sheenan, Furlong. Gensch, weil er schon super gegen Argentinien gespielt hat. Sheenan kam zurück, auch super gespielt. Furlong wahrscheinlich ein bisschen Credibility. Itoje Captain auch stark. Ich denke, McCarthy ist drin und nicht Byrne, weil er auch sich in ein, zwei Spielen jetzt hervorgetan hat. Chesham an 6 ist die Line-Up-Option. Morgan über Curry, weil Curry kleinere Fehler hatte im Spiel und nicht sein Ceiling erreicht hat, wohingegen Morgans Workrate unglaublich hoch war. Conan ist einfach der Achter über Ben Earl. Denke ich, ist noch mehr versatile, besser Ballhandling. Gibt es einen Park 9, Russell 10, Low 11. Und jetzt kommt schon zum kritischen Pfad, wenn Ringrose raus ist, Tui Polotto und Jones als 12, 13, würde ich sagen. Freeman 14, Kinghorn scheint jetzt, weiß man nicht, ob die Fitness da ist oder nicht. Wenn nicht, wird wohl Keenan reinkommen. Das wäre die Start 15. Ich denke nicht, dass Aki da drin sein wird, zusammen mit Tui Polotto. Das macht wenig Sinn, meiner Meinung nach.
Ja. Und dann auf der Bank?
Ja, mit der schottische, wie heißt der schottische Neuner, der reingekommen ist? Weißt du, wen ich meine, der gegen AUNZ gespielt hat, super gespielt hat, Ben White. Hat der so viel getan, dass er jetzt über Mitchell ist? Weiß ich nicht genau. Ich würde, also Mitchell ist immer noch die 9. Keller, Reporter, Stewart sind auch drin. Dann ist die Frage, Backrow-Cover, ist es Curry, ist es Van der Flair, sind es beide? Und ich würde da noch mitnehmen Farrell, Owen Farrell als 22 und Marcus Smith als 23. Weil Owen Farrell auch Center abdeckt und Marcus Smith Fullback und auch theoretisch Wing spielen könnte, glaube ich.
Ja, okay. Sehr gut, wurde ich hat wahrscheinlich so, ja, genau, 1 bis, was du gesagt, genau, also, ja, 7 morgen, ja, finde ich gut, hat auf jeden Fall sehr gut gespielt in den Spielen, was er hatte. Würde ich auch mitgehen. Ich glaube, du hast recht, ich glaube, ich würde Aki vorne sehen, aber ich glaube, dass sie jetzt mehr zusammengespielt haben, wird es vielleicht Tupelotto Jones werden. Sehr Keenan auf Schluss auf jeden Fall. Ich glaube zum einen, dass Kinghorn nicht fit ist. Und zum anderen, wenn er überhaupt eine Chance gehabt hätte, hätte er seinen Fitness beweisen müssen, plus auf den Spielen Spielpraxis sammeln müssen. Das hat er nicht. Ich glaube, er wird erstmal dann nicht in der 23 sein, was schade ist, weil er seine mit der Vielseitigkeit sehr gut gewesen wäre. Auf der Bank würde ich halt mitgehen. Da erste Reihe, also Porter, Kelleher, Stewart wahrscheinlich, obwohl Beelum sehr stark war.
Das ist ein Reibungspunkt, ja.
Ich glaube, Pollock muss irgendwie auf der Bank sein. Ich finde, dass er sehr gut gespielt hat und dass er sehr viele Positionen abdeckt, auf jeden Fall. Und sehe ihn auf jeden Fall weiter, viel weiter als Curry. Und ich glaube, Byrne wird quasi da sein, weil dann hat man Backrow plus zweite Reihe gut abgedeckt, schätze ich mal, dadurch. Und Hintermannschaft, genau, Hansen wäre sonst gesetzt für mich. Es scheint so, dass er eine Fußverletzung hat, aber was er halt nicht so öffentlich kommuniziert hat, als er es jetzt so ein bisschen rauskam. Und Marcus Smith, glaube ich, auch dann.
Gut, genau das sind, na, wie du sagst, also Bielem rein, Stewart raus, Stewart wäre der Verlierer, Pollock rein, Pollock wäre der Gewinner, Curry wahrscheinlich der Verlierer, Ben Earl wird sich vielleicht auch ein bisschen komisch vorkommen. Burn, Tyde Burn wäre vielleicht ein Gewinner, hat man, na, wenn er doch noch irgendwie reinrutscht, anstatt von der Flair, aber du hast recht, könnte auch noch ein Lockcover sein. Ja, mit Meg Hansen weiß ich nicht, ja. Also
Also
das ist
er
dann
wäre für
der,
mich
das ist
gesetzt, aber es
der
ist halt irgendwie so eine
grüne Irish
Frage,
Bonus.
ist er wirklich fit? Weil ja, sonst weiß ich nicht. Also also das Ding ist, mit Kinghorn ist ja verletzt, glaube ich. Hansen ist theoretisch verletzt und dann ist wenig in der Hintermannschaft dort, ne? Also man hat Vandermeer, aber er ist so wenig einsetzbar in dem Sinne, dass er halt wirklich nur Ecke abdeckt. Ja, weiß ich nicht. Farrell, also ich, ja, also jetzt, je näher wir kommen und je mehr ich von den anderen Profileuten höre, deren Vorstellungen, denke ich auch, dass Farrell vielleicht irgendwie in den 23 kommt, was ich irgendwie nicht verstehen kann, aber am Ende des Tages ist es halt Andy Farrells Team und er wird halt quasi das machen, womit er am glücklichsten ist und nicht, was andere Leute denken.
Das stimmt wohl. Also ich denke, man hat Owen Farrell nicht rüberfliegen lassen, einfach nur damit er auf dem Trainingspitch ein bisschen ein paar Anweisungen gibt und die Standards raised und bla bla bla, sondern es war schon das Ziel, den guten Mann irgendwie in die, irgendwer in der 23 unterzubringen, sage ich mal so. Und dafür fliegt dann, denke ich, Aki von der Bank raus.
Ja,
Also.
das Problem ist, mit Aki ist ähnlich zu Vandermeer, deckt hat quasi nur eine Position, hat ab.
Genau.
Also das ist dann schwierig, da muss man wirklich, müsste man jemanden haben, der viel mehr auf der Bank abdecken könnte. Kinghorn wäre speziell gewesen, weil er hat Ecke, Fullback und 10 abdecken könnte, aber Aki ist halt quasi, das ist so ein bisschen, entweder ist er in der Start 15 oder gar nicht in der 23 tatsächlich.
Ja. Aber viel interessanter ist, wir müssen noch mal Rückschau noch auf das andere Wochenende machen, wenn wir jetzt von den Lions weggehen, wenn wir damit durch sind, oder? Australia, darüber haben wir sehr wenig geredet und es verdichten sich die Zeichen, dass der gute alte Tom Lynah die 10 als Starter tragen wird im Spiel am kommenden Samstag, was echt verrückt wäre. Weil ich dachte, man bringt James O'Connor zurück, der selbst davon überrascht war, glaube ich, und etliche andere, aber der soll wirklich wohl nur irgendwie vielleicht als Cover eingesetzt werden oder um, keine Ahnung, ein paar die Leute anzuleiten im Training oder was weiß ich nicht was, oder wenn jemand verletzt ist oder so. Ja, ich weiß aber nicht, also ich sehe jetzt gerade 3-0 Whitewash für die British and Irish Lions. Also ein Whitewash für Australien.
Okay, spannend. Ich glaube, wenn Australien ein Spiel gewinnen kann, ist das das erste Spiel. Aber ich bin jetzt verunsichert geworden dadurch mit der Leistung gegen Fiji. Also das war zu lässig. Deshalb kann ich mir das nicht so ganz vorstellen.
Ja. Also mit der Unerfahrenheit, die und schau, also das ist jetzt vielleicht schon die Überleitung zu dem AU-NZ-Spiel 48-0. Ich meine, da waren jetzt, das hat jetzt nicht direkt mit den Wallabies zu tun, aber irgendwie das Niveau ist insgesamt in Australien einfach doch echt nicht. Also das Niveau der Start 15 ist vielleicht noch okay, was dann danach kommt, ist echt nicht mehr gut. Und das kommt dann halt von der Bank. Und also was ich da am Samstag gesehen habe, das Spiel, hast du das gesehen, ein bisschen geguckt, komplett ideenlos. Stürmer hatten überhaupt gar keinen Punch. Es war ein komplett sinnloses Spiel. Ich hätte gedacht, das wird so eine Art Barbarian-Spiel, wo die Leute ein bisschen zocken und Spaß haben und ein bisschen was zeigen. Und es war einfach nur grausig anzuschauen. Gut, dass ich mir noch ein Jersey von LUNZ bestellt habe, was heute wahrscheinlich ankommen wird. Das werde ich dann sehr mit Stolz tragen. Aber ja, ich bin auch dieses zweite Spiel, was stattfindet, also dieses zweite Spiel gegen die First Nations Pacifica 15 in Melbourne, was wahrscheinlich das Rebel-Spiel gewesen wäre, was am 22. Juli stattfinden wird. Das wird, glaube ich, auch eine richtige Katastrophe für diese First Nations Pacifica 15. Ja, und um nochmal auf das AUNZ-Spiel zurückzukommen, ich meine, was für Leute haben da gespielt? Das haben entweder Leute gespielt, die nicht in irgendwelchen All Blacks und Wallaby Squads waren und vielleicht hätten zeigen können, dass sie eigentlich hätten reingehören sollen, wie vielleicht Hoskins Tutu, oder ein paar andere. Und ein paar andere hätten jetzt vielleicht noch sich in die Wallabies reinspielen können, was ich auch nicht gesehen habe. Also die Spiele, die jetzt kommen. Und der Rest war irgendwie so ein bisschen Spaßmannschaft, einfach nur zocken. Und das hat überhaupt nicht geklappt. Also ich weiß auch nicht, ob Les Kiss, der zukünftige Wallabies-Coach, oder ob hier unser Freund Fozzie daran schuld sind. Aber
Ja,
das wäre
die
halt.
hatten nur eine Woche zu turnieren zusammen. Das sind viele Leute, die sich auch nicht so ganz kannten, letzten Endes. Und du hattest, also war ich so ein bisschen perplex, dass du getippt hast, dass die stärker wären als die Lions. Das war ein bisschen, habe ich schon ein bisschen überrascht. Ich glaube, dass es jetzt einfach so ein bisschen zusammengewürfelt hat und Lions jetzt zum Ende hin, also wenn es vielleicht am Anfang der Reise gewesen wäre, wäre es vielleicht irgendwie enger gewesen. Aber Lions ist ein bisschen eingespielter als Team. Man hat schon ein, zwei Kombinationen gesehen. Einige Leute haben sich echt gut präsentiert, muss man zugeben. Und bei die Anzaki quasi AUNZ-Team waren die ja nicht planlos, also das wäre unfair, aber so irgendwie so hat man gesehen, dass sie nicht so ganz dabei waren und ich glaube, so da war halt nicht so die Wille für, ich zeige mal, warum ich in der anderen, also in der Nationalmannschaft gehöre, glaube ich, das kam nicht durch.
Ja, genau. Also, die haben, Alter, also die haben irgendwie einen Tap-Move gemacht auf der 5-Meter-Linie, also anstatt den Penalty zu kicken über die Stangen oder ins Aus, einen Tap-Move gemacht, wo sie einfach nur gerade drauf gerannt sind auf die Verteidigung. Ich dachte mir, selbst wir in der zweiten Bundesliga Süd würden das nicht mehr machen. Also, weil wir
Oh,
da schon
hey,
drei.
wo, wo, wo,
Wow,
wo,
wow, wow,
wo,
wow, wow.
wo.
Weil wir
So
da schon
hoch ist die
drei.
zweite Bundesliga Süd nicht.
Ja, höher als die zweite Bundesliga Nord auf jeden Fall, denke ich. Aber egal.
Oh,
Oh!
miau, Kitty's got claws.
Also, ich weiß nicht, es war sehr einfallslos. Und das meine ich halt, man hätte ja immer noch zocken können oder so. Außer von Sean Stevenson her habe ich mir was erwartet. Aber was aber gut, also was die Lions und deswegen glaube ich auch, dass Pollock da seinen Marker gesetzt hat. Andy Farrell hat gesagt, naja, man hat die Brumbies und die Waratahs, hat man, we gave it a sniff. Ja, also man hat obwohl man vorne gelegen ist, vor allem gegen die Brumbies, man hat die nie wirklich zu Bett gepackt. Also im Sinne von, okay, wir hauen jetzt noch mal ein, zwei Versuche rein, sondern wir haben sie immer wieder zurückkommen lassen. Ne? Man hat 19-10 geführt zur Halbzeit und man hätte dann viel, viel eher das Ding klarziehen sollen. Und ich glaube, das haben einige British und Irish Lions Spieler als Motivation gesehen, wirklich, wirklich Gas zu geben und wirklich diese AUNZ-15-Mannschaft nicht irgendwie ins Spiel kommen zu lassen. Also das haben die, das muss man sagen, das haben die sehr gut gemacht. Und wie du sagst, hätte man das Spiel vielleicht eine Woche eher stattfinden lassen, dann wäre das, naja, jetzt nicht als Sieg ausgegangen, aber ein bisschen anders zumindest. Ich hatte halt die Hoffnung, also wenn ich auf all die Spiele gucke, dass das vielleicht das, ja, Spannendste wird, was es aber nicht geworden ist. Das Spannendste und auch das Knappste. Aber das war bisher ja das Brumby-Spiel. Naja.
Ja. Spannend.
Ja.
Die Reise geht weiter. Samstag ist ja das erste Testspiel natürlich. Steht vor. Ich werde es nicht schauen können. Aber ich freue mich auf irgendwie Ergebnisse oder Live-Ticker von dir. Da bin ich in Hannover bei der Cup-Dingsbums mit der Mannschaft. Ja, was ist dann dein Prediction für Samstag, Big G? Wen siehst du vorne? Warum? Gib uns ein bisschen Hintergrundinfo.
Ja, ich denke, ich sehe die Lions vorne. Ich sehe, denke nicht, dass die Wallabies das mit der Unerfahrenheit, Unstrukturiertheit. Ich meine, ich glaube, dass die Verteidigung von den Lions zu gut sein wird, weil, also wie haben die Wallabies letztens noch gewonnen? Man hat in England, glaube ich, 35 Punkte oder 38 erzielt. Das heißt, sie müssen, also sie haben keine gute Defensive, lassen Versuche zu, weil sie einfach vielleicht zu langsam sind, zu undiszipliniert, manchmal nicht gut im Tackeln sind, einzelne wirklich schwache Tackler haben. Das heißt, okay, du kannst halt ein paar Versuche zulassen, ist halt so, aber da musst du auch viele Versuche erzielen, also idealerweise mehr. Und da wüsste ich jetzt nicht, wie mit der Verteidigung von den Lions bisher und auch der Breakdown, die Arbeit, wie da Australien mit dieser 9-10-Kombo, Tate McDermott, Tom Liner, wie die das schaffen können. Man hat zwar Sualee, aber das reicht halt alleine nicht. Also du musst halt immer noch, die können halt nur gut spielen, wenn die Forwards auch einigermaßen im Sync sind und alles klappt. Und das sehe ich halt gerade. Leider nicht. Also ich glaube, es wird jetzt eine 3-0 Whitewash nach wie vor. Hoffe es natürlich nicht. Also natürlich wäre ein Unentschieden nach zwei Spielen das Allerbeste, das wissen wir alle. Ich weiß noch, wo England vor 10 Jahren hingefahren ist und man England ausgelacht hat und gesagt hat, die werden hier nie gewinnen. Und am Ende stand England mit 3-0 da. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Und so ähnlich sehe ich es jetzt auch.
Ja, es ist, wir, seitdem wir den Podcast machen, was schon seit einigen Jahren ist, reden wir schon über die Defizite in Australien, waren ja beide da, haben, also gemeinsam in der Mannschaft, also in dem Club, in dem wir zusammengespielt haben, war es ein gutes Niveau. Aber weit und breit irgendwie nicht ausreichend für diesen, ja, Grassroots, was quasi nach vorne das Ganze treiben soll. Also die Pathways dort sind irgendwie nicht so deutlich. Der Konkurrenz mit anderen Sportarten, das gibt es natürlich in anderen Ländern, aber in Australien irgendwie gefühlt umso spitzer.
Ja.
Und ja, genau, die schlechte Führung kommt jetzt vom, also die schlechte Führung in der gesamten Ebene von der leitenden Leuten in Australian Rugby kommt jetzt so ein bisschen zurück. Und was so ein bisschen ach, beängstigt, das falsch wurde, also aber traurig macht, ist so ein bisschen, wie soll es halt ausschauen? Das ist so ein von den, wenn wir bei Rugby sprechen, ist eins von den größten so Dinge, die es halt so gibt neben der Weltmeisterschaft. Dieses Tour, was es quasi mit so Geldmassen und Publikum und Augen drauf und alles. Und das ist irgendwie so ein bisschen, also ich habe von einigen Journalisten aus Irland, die in Australien gerade sind, gehört, dass viele Leute da sind und die Stimmung da ist, aber man hat quasi das Gefühl, dass man Angst hat, dass wenn Australien jetzt das erste Testspiel verliert, dass es ein bisschen gegessen ist, das Thema. Und dass die Aufmerksamkeit in dem Land weggeht. Und ich meine, das ist ein Land, in dem in, was sind das, 2 Jahren, ein bisschen über 2 Jahren, die Weltmeisterschaft sein soll. Ist halt eine Rugby-Weltmacht, aber ist irgendwie richtig abgerutscht. Und das, ja, macht mir Sorgen auf jeden Fall Richtung Wales und solche Sachen. Also ist es halt ein schlechte Führungsentscheiden, die gemacht werden. Jetzt sind quasi 10 Jahre vergangen und was sind die Ergebnisse davon? Also 2013, muss ich mal sagen, ich kann mich genau erinnern, das war auch so, wo ich gedacht habe, außer man glaubt Sky Sports immer und die hypen ohne Ende, habe ich gedacht, das ist auch kein krasse australische Mannschaft. Und die standen ja im Finale in der Weltmeisterschaft 2 Jahre später. Aber es war trotzdem nicht, oh mein Gott, was für eine Mannschaft. Es war halt, die haben es geschafft mit dem richtigen Trainer, richtigen Nebener, aber perspektivisch hat man gesehen, naja, weiß ich nicht. Und jetzt sind so ähnliche Gefühle dort, muss ich zugeben. Joe Smith, super Trainer, die Leute sind da, er kann auf jeden Fall aus den Leuten was rausholen, aber längerfristig weiß ich nicht. Und das ist irgendwie schon seit Jahren ein Thema. Und wir sprechen von den letzten 12 Jahren. Also, ja.
Und du
Schwer.
sprichst es schon an, Weltmeisterschaft findet im September in 2 Jahren statt. Du hast nur noch 2 Super-Rugby-Saisons und du hast nur noch 10, nein, nicht 10, 15, 18 Testspiele Maximum, um da vielleicht sogar noch ein paar, doch vielleicht ein paar weniger, 15. Also du hast jetzt July Internationals, sind jetzt die British and Irish Lions für Australien. Dann hast du noch November. Dann hast du noch das gesamte Jahr 2026. Ja, und dann geht eigentlich schon die Weltmeisterschaftsvorbereitung los, sage ich mal so. Also, wo sollen die Leute jetzt nochmal alle herkommen? Also, wo kriegst du deinen Weltklasse-Hooker her? Wo kriegst du deine Weltklasse-Props her? Was ist mit deiner 9-10-Kombo? Was ist mit deiner Center-Kombo? Du hast jetzt, ne, man kriegt immer so ein, zwei gute Leute und dann verschwinden andere Leute von der Bildfläche, gehen nach Japan, gehen nach England, gehen nach Frankreich, gehen zur Rugby League und, ja, ich frage mich, wie viel Cash Rugby Australia hat, um da die Löcher zu stopfen. Apropos
Ja.
Cash, ich frage mich, was Carter Gordon macht mit seinen 750.000 australischen Dollar pro Saison, glaube ich, an der Gold Coast. Das wäre das auch das Experiment 2023, Weltmeisterschaft, Carter Gordon. Einige Fehler gemacht im Spiel. Ich glaube, in einem Spiel wurde er krass früh ausgewechselt. Kannst du dich noch erinnern? Oder in der
Was hat er eigentlich?
50. Minute oder noch bizarr früh ausgewechselt, was, glaube ich, seinem Ego oder seinem Selbstvertrauen nicht gut getan hat. Ja. Gut. Deine Prediction für, also ich sage plus 12 für die Lions am Samstag in Brisbane.
Ich kann mir vorstellen, dass es erste Halbzeit eng wird. Und ich glaube, wenn wir jetzt weiter gucken Richtung Bank und so und wer von der Bank kommt, ich glaube, dass sie in den letzten 20, 30 Minuten richtig Power bringen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann deutlicher wird. Also wahrscheinlich so mit deiner Prediction mit 12 oder 15 Punkten ist vielleicht irgendwie so nicht schlecht. Ich hoffe, dass es nicht so ist, weil ich hoffe, dass irgendwie Australien das aufmischt und irgendwie gewinnt. Das mein Wunsch wäre, dass Australien gewinnt, tatsächlich. Und dann kann danach Lions gewinnen oder whatever. Aber als erstes Spiel wäre es gut, irgendwie für Rugby grundsätzlich, dass sie gewinnen würden.
Okay, dann einigen wir uns darauf.
Nice.
So, ganz kurze Pause und dann machen wir gleich weiter mit dem Rest.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari.
Klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Und da sind wir zurück.
Was gibt's noch als Punkt der Big G? Was hast du noch aus der Rugby-Welt mitgebracht?
Ja, hast du Wales? Congratulations. Wales 22-31 in Japan gewonnen.
Muss man feiern?
Muss man feiern. 4 zu 3 Versuche, 4 zu 2 Conversions. Ja, ich habe es aber selber nicht gesehen. Deswegen kann ich über das Spiel gar nicht so viel
Großes
sagen.
Spiel war eigentlich am Wochenende Portugal gegen Irland, oder?
Alter. Gut, ich habe schon das Ergebnis gehört, bevor ich das Spiel gesehen habe. Erst A, waren nicht viele Leute da. B, haben wir alle gesagt, ja, die Tier 2, Tier 3 Nations brauchen mehr Testspiele gegen Irland nach der letzten Weltmeisterschaft, gegen Tier 1 Nations. Ich glaube aber nicht, dass das so gemeint war. Also ich glaube, Portugal müsste gegen Spanien spielen. Portugal müsste gegen Italien spielen. Portugal müsste vielleicht gegen Tonga spielen und Portugal müsste vielleicht gegen Uruguay oder Chile spielen. Ich glaube, ob das nun alles machbar ist mit Hin- und Herfliegen und Geld und so weiter und so fort, aber was ist die Rekordniederlage schlechthin? Was soll das bringen? Hat nicht Portugal auch letztes Jahr in Südafrika gespielt? Das ist alles das Ergebnis, glaube ich, von der Weltmeisterschaft, weil es Portugal reingeschafft hat. Die haben sich ganz gut geschlagen, ganz passabel geschlagen. Und da hat man gesagt, ja, jetzt müssen die auch mal gegen die Tier One Nation spielen. Aber ich glaube, das Gap ist einfach zu groß. Und diese Mannschaften wie Portugal und Gut, Spanien war jetzt nicht drin. Die bringen dann dieses Emotionale, diese Aufgeladenheit, die du bei einer Weltmeisterschaft hast und den Hype, bringst du nicht zum Testspiel mitten im Juli irgendwo am Arsch der Welt in Portugal mit. Und eigentlich ist es vollkommen bedeutungslos. Also ich weiß nicht, wer
8.000
da was
Leute waren
gelernt hat.
da anscheinend und irgendwie war die Vorbereitung nicht so gut. Habe so ein paar Berichte gehört, gelesen, dass viele von den Top-Leuten entweder nicht da waren oder in dem Sinne schlecht vorbereitet waren. Aber ja, müssen wir halt nicht so viel drüber sprechen. Was gab's noch?
Schottland verloren in Fidschi. Ich habe Ausschnitte gesehen. Darcy Graham zweimal gelb, dann einmal rot. Aber ist jetzt wurde reinberufen zu den Lions. Fidschi hat gut gespielt. Cameron Munns hat mir Cameron, ja, Munns, also der Zehner von Fidschi hat mir ganz gut gefallen. Frankreich enttäuschend. Zwei Versuche in der zweiten Halbzeit gelegt. Davor kam wenig. Die gesamte Mannschaft hatte weniger Caps als Boden Barrett. Ich glaube, die haben im Sky Stadium in Wellington gespielt, haben noch nie gewonnen da. Ja, also es war das Typische, was man erwartet hat, dass die All Blacks nach einem schlechten Spiel, obwohl sie da ja auch gewonnen hatten, dann richtig zurückfeuern und dann richtig Gas geben. Und das kam jetzt halt raus. Also ein bisschen schade. Südafrika, Italien habe ich geguckt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit dem absichtlichen Scrum am Anfang.
Und gar nichts zu sehen.
Aber hast du irgendwas gelesen?
Nee.
Was passiert? Also Spielanpfiff, jemand kickt 3 Meter und einer rennt von deiner eigenen Mannschaft gleich los und fängt den Ball in den 3 Metern.
Ach so, dann kannst du. Also was passiert, wenn das nicht 10 Meter geht?
Ja.
Gedränge oder du kannst halt Wiederholung fragen?
Gedränge für, genau, du kannst Wiederholung fragen, was keiner macht, oder Gedränge für die Mannschaft, die den Kick hätte bekommen sollen. Das wäre Italien gewesen. Also es fand gleich ein Scrum auf der Mittellinie statt. Und das war mit Absicht so gewollt. Man kann sagen, dass der Esterhazen, der losgelaufen ist, eigentlich abseits war. Das hätte ein Penalty für Italien geben sollen. Aber so war es gleich ein Scrum. Ich glaube, das ist dann kollabiert. Aber die wollten diese Taktik fahren, dass sie anscheinend gleich über das Scrum, über ihre Forwards, über den Sturm Druck ausüben können. Und im Spiel gab es zwei Pässe. Zweimal ist es passiert, dass ein Spieler wurde hochgehoben, geliftet wie im Lineout. Das war beim Open Play. Das heißt, du passt einem Spieler, der dann hochgehoben wird, der kommt dann runter und dann wird gleich eine Maul angesetzt, weil da gleich verteidigende Spieler von Italien waren. Und es gab zweimal direkt Vorteil für Südafrika. Ich weiß jetzt nicht, wegen Kollabieren der Maul oder wegen irgendwas anderem oder Offside. Das heißt, zwei Moves gleich. Die haben auch zu zwei Versuchen, glaube ich, geführt, aber es hätte auch dann zwei Penalties gegeben für Südafrika. Und jetzt wird halt wieder gesagt, naja, Rassi, crazy,
The
cheating
Innovators.
und the Innovators. Weiß ich nicht genau, ob, ja, wenn, was ist, wenn das Frankreich oder Neuseeland gemacht hätte, hat jemand bei Rugby Pass einen Kommentar geschrieben, dann wären alle begeistert gewesen, aber wenn es jetzt Südafrika macht, ist es wiederum nicht okay, weiß ich nicht. Glaube ich
Wow.
nicht. Also, das Spiel ist 45-0 ausgegangen, hätte Andrew Brace, nicht die Lupe manchmal rausgeholt, hätte Südafrika auch noch viel höher gewinnen können. Also es sind einige Penalties auch gegen Südafrika gewesen am Breakdown. Es war eine recht
Umsonst.
unerfahrene Mannschaft von Italien teilweise. Südafrika hat sogar noch eine rote und eine gelbe bekommen. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, diese Spiele, wenn die schwächeren Teams zu den Südhemisphären-Teams im Sommer müssen, sind ja, manchmal einfach nicht so spannend. Weiß nicht, ich hatte mich gefreut auf so Wochenende. Argentinien, England. Argentinien 17-22 verloren. Ein, zwei Duselversuche rausgeholt. Weiß ich nicht. War jetzt nicht so, auch nicht so der Knaller. Wer gut war bei England. Ben Curry hat eine gelbe Karte gesehen. George Ford ist nach wie vor richtig gut. Das kann man nicht anders sagen. Ja, ansonsten, wer war denn noch gut? Der Guy Pepper an 19 ist reingekommen. Der war richtig gut. Der hat mir gefallen. Aber ja.
Packen was.
Rumänien, warte, Rumänien hat Rekord, Donald kann schon nicht mehr hören, Rekordniederlage in Uruguay erlangt und einige Leute sagen, warum kriegt Europa vier automatische Qualifying-Spots, wenn Südamerika nur eins bekommt? Spanien gegen USA hat noch gespielt, das war noch recht spannend, weil USA dann noch Spiel zurückkam im Spiel und Belgien hat gegen Kanada gewonnen. Zum ersten Mal, glaube ich sogar.
Nice. Ich muss leider los, aber kannst du noch weiterführen ohne mich?
Okay, gut. Dann sehen wir uns nächste Woche wahrscheinlich.
Ja, bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.